Wir bitten dich, Geist Gottes, dass du jetzt auch dieses Wort uns aufschließt. Dein Wort sagt uns, dass wir Licht brauchen, dass wir Hilfe brauchen, dass es tiefer rutscht, dass wirklich jede Ecke unseres Herzens ausgeleuchtet wird. Dass uns diese Dinge des Reiches Gottes nicht nur irgendwie intellektuell kitzeln und irgendwie wir sie interessant finden, sondern dass sie uns innerlich begeistern, bewegen, dass sie uns neue Hoffnung zufließen lassen, neues Licht schenken. Und ich bitte dich, Herr, dass du genau das tust durch deinen Geist. Amen. Vielen Dank dem Worship-Team, das tut wirklich gut. Ihr macht das sehr gut. Ich möchte auch besonders dem Übersetzer mal danken. Ich kann mir vorstellen, wie hart das ist. So lange Zitate hast du wahrscheinlich in deinem Leben dann noch nicht übersetzt, wie dann vielleicht kommen. Vielen Dank dir und auch dem, der gestern dran war. Ja, wir machen Fortsetzung. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid nicht zu sehr am Schwitzen hier. Und passend zum Thema kommt dann heute die Fortsetzung mit der Überschrift Feuer und Wasser. Feuer und Wasser, so heißt das, der Input jetzt. Und unser Mottovers war 2. Chronik 5, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Und ich bin der Überzeugung, wie ich das gestern schon ausgeführt habe, dass in diesem Aufbau des Tempels und den verschiedenen Möbelstücken, die Gott sich in seinem eigenen Haus da gewünscht hat, dass es uns ein besseres Verständnis gibt, dass es gewisse Symboliken dahinter versteckt sind, dass wir ein besseres Verständnis von Jesus bekommen, ein besseres Verständnis von der Gemeinde und auch ein besseres Verständnis von dem, was die Bibel als Erweckung nennt, dieses Beleben, dieses über die Maßen der Gegenwart, wenn die Herrlichkeit Gottes das Haus in besonderer Art und Weise erfüllt. Und wir kommen jetzt zu diesem einen Vers aus dem 2. Chronikbuch. Da werden die ersten beiden Möbelstücke, Items genannt, die wir uns heute jetzt anschauen. Und da heißt es, er machte auch einen kupfernen Altar, 20 Ellen lang und breit und 10 Ellen hoch. Und er machte das Meer, gegossen 10 Ellen von seinem einen Rand bis zu seinem anderen Rand, ringsum rund und 5 Ellen seine Höhe. Also mit dem Altar ist dieser Brandopferaltar gemeint. Und der hatte, das war so die Mutter aller Altäre, der war also nicht nur so ein kleines Ding, sondern das war eben 10 mal 10 Meter ungefähr. Eine Elle ist circa 50 Zentimeter, 45 bis 50 und deswegen zwischen 9 und 10 Meter hatte der, das waren so lange Ellen, die waren noch länger damals, keine Ahnung. Und hier haben wir ein Bild davon, da könnt ihr sehen, dass es also schon eine gewisse Größe hatte, wird dann später auch noch klar, warum das so groß sein musste. Und das Meer, das ist dieses Becken da unten, auch das ist ein Monstrum, das ist ungefähr der Durchmesser von 5 Meter. Das war also auch nicht so ein kleines Waschbecken aus der katholischen Kirche, wo man so am Anfang da so die Finger reintaucht. Und das waren die ersten beiden Gegenstände, bevor man hineinkommen kann, das war noch im Vorhof, bevor man überhaupt die Gegenwart Gottes erleben kann, bevor man in das Heiligtum oder in das Allerheiligste kommen konnte. Und ich bin der Überzeugung, dass das Opferaltar, der Opferaltar und das Waschbecken zusammen das Wunder der Wiedergeburt symbolisieren. Ohne die wir das Reich Gottes gar nicht sehen können. Jesus sagt zu Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren bist, dann kannst du Gott gar nicht sehen. Du kannst gar nicht in das neue Reich hineinkommen. Diese Dimension ist dir verschlossen. Du kannst überhaupt im symbolisch gesprochen gar nicht in diese Gegenwart Gottes reinkommen, wenn du nicht zuerst vorbeigegangen bist an Brandopferaltar und an diesem Waschbecken. Und jetzt schauen wir uns die Einzelnen noch etwas genauer an. Der Altar, 2. Chronik 7 heißt es, und hier wird berichtet von der Einweihung, als der salomonische Tempel eingeweiht wurde, nachdem alles fertig war. Da heißt es folgendermaßen, und als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und der König Salomo brachte als Schlachtopfer 22.000 Rinder und 120.000 Schafe dar. Und so weihten der König und das ganze Volk das Haus Gottes ein. Was hier erstmal interessant ist, dass die das nicht irgendwie selber jetzt hier so mit Brandbeschleuniger und irgendwie so einer Grillpaste da angemacht haben, sondern hier hatten sie Hilfe aus einer anderen Art, nämlich Gott selber hat dafür gesorgt, dass aus dem Himmel Feuer kommt und dieses Opfer verzehrt. Das Feuer fiel direkt aus dem Himmel und verbrannte die Tieropfer auf dem Altar. Und dieses Feuer war ein Ausdruck des göttlichen Gerichts, seines Zorns gegen alle Sündhaftigkeit, die der Beziehung zwischen Gott und Menschen im Wege steht. Und es ist interessant, in der Bibel sind der Zorn Gottes und seine Liebe sind nicht gegeneinander gesetzt, sondern gehören zusammen. Wenn wir etwas lieben, dann ist es, gehört es auch dazu, dass wir zornig sind gegen die Dinge, die diese Liebe zerstören. Das beste Beispiel ist, wenn Kinder geschändet werden, wenn sie irgendwie missbraucht werden, dann ist in uns etwas, was das hasst. Und das ist richtig. Warum? Weil es Ausdruck der Liebe ist. Und Gott ist eigentlich ein Gott, der nur zornig ist. Das war in vielen anderen Religionen so, dass Gott einfach immer nur befriedigt werden musste mit irgendwelchen Dingen, die man dann opfert und so weiter. Sondern Gott ist Liebe und ist ein Ausdruck seiner Liebe, dass er all das hasst, was im Wege steht, weil er uns nahe sein möchte. Und im Neuen Testament wird in Hebräer 13, Vers 10 wird gesagt, auch wir, und hier redet er zu Christen, der Schreiber, auch wir haben einen Altar. Und es ist auch dieser Brandopferaltar gemeint. Und dann geht es weiter und sagt, aber die früher, da durften nicht alle an diesen Altar, nur die Priester da, aber wir heute, wir dürfen alle zu diesem Altar. Und die Frage ist, was ist dieser Altar? Gemeint ist das Kreuz, an dem Jesus stellvertretend für unsere Sünden geopfert wurde. Das ist dieses Altar, dieser Altar, das ist das Symbol, was dahinter steckt. Johannes 1 sieht Johannes der Täufer Jesus und er sagt zu ihm, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und als Jesus am Kreuz hing, da kam auch Feuer vom Himmel, nicht sichtbar. Jesus sprach immer wieder von einer Taufe, die er erleiden muss und gemeint war eine Feuertaufe. Das Gericht und der Zorn Gottes würde sich an Jesus entladen, weil Jesus sich mit meinem und deinem Schmutz, Dreck, mit der Sündhaftigkeit, all dem, was uns von Gott trennt, identifiziert hat. Im National Geographic wird eine Geschichte erzählt von ein paar Förstern, die in einem Yellowstone National Park gehen, nach einem Waldbrand. Und sie finden dort einen Vogel, der an einen Baumstamm kauerte und von dem nur noch eine verkohlte, von Asche bedeckte Hülle übrig war. Und der Förster, dem halb schlecht wurde vor dem makabren Anblick, der stieß den toten Vogel mit einem Stock um und drei winzige Küken trippelten unter den Flügeln ihrer toten Mutter hervor. Als das Feuer kam, war die Mutter an ihrem Platz geblieben, anstatt fortzurennen, weil sie bereit war zu sterben, waren die Küken unter ihren Flügeln am Leben geblieben. Ein gutes Bild dafür, was Jesus gemacht hat. Er hat diesen Zorn Gottes, das Feuer des Zornes Gottes auf sich genommen. Er ist verkohlt, er ist gestorben, damit wir leben können. Und nicht die körperlichen Leiden waren das Schlimmste, das Jesus erlitten hat, sondern der Zorn Gottes, das Feuer Gottes, das Getrenntsein vom Vater. Das war dieser Kelch, den Jesus so gefürchtet hat, als er im Garten Gethsemane war. Wo Jesus am Ende war und seinen Jüngern gesagt hat, ich bin zu Tode betrübt. Ich bin dem Tode jetzt schon nahe. Und er hat gelitten und es waren nicht einfach die körperlichen Schmerzen, vor denen er einen Horror hatte. Und dieser Kelch, der wurde ihm nicht von den Juden oder dem Verräter Judas oder von dem Teufel überreicht. Dieser Kelch kam von dem Vater selbst und das war der Auslöser für diesen Horror. Timothy Keller bringt das gut zusammen, diese Szene drückt das gut aus im Garten. Und er sagt, sein ganzes Leben, hier haben wir wieder ein schönes, langeres Zitat, sein ganzes Leben lang, ist Jesus in dem ewigen Tanz mit seinem Vater und dem Heiligen Geist gewesen. Jedes Mal, wenn er sich seinem Vater zuwandte, durchströmte ihn der Geist mit Liebe. Und was sicht- und hörbar bei seiner Taufe und Verklärung geschah, das geschah unsichtbar und unhörbar jedes Mal, wenn er betete. Also die Szene, wenn Gott der Vater bei der Taufe sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Das war dann einfach an dieser Stelle und auf dem Berg der Verklärung nur hörbar. Aber dieses Empfinden hatte Jesus immer wieder. Es war eine ungetrennte Beziehung. Seit Ewigkeit ist diese Beziehung nie getrennt gewesen. Aber hier im Garten Gethsemane wendete er sich seinem Vater zu und alles, was er vor sich sieht, ist der Zorn, der Abgrund, die Kluft, das schwarze Nichts des Bechers. Gott ist die Quelle aller Liebe, allen Lebens, allen Lichts, allen Zusammenhalts. Und daher ist die Trennung von Gott die Trennung von der Quelle allen Lichts, aller Liebe und allen Lebens. In dem Garten bekommt Jesus einen Vorgeschmack auf die unendliche geistliche, ja kosmische Auflösung, die er erleiden wird, wenn er am Kreuz von seinem Vater getrennt wird. Es war ein bloßer Vorgeschmack, aber er ließ ihn taumeln. Und Leute, das war der Kampf, der in der Seele von Jesus ausgefochten wurde. Seine Reinheit rief aus, ich kann nicht mit Sünde identifiziert werden. Weil Jesus genau wusste, was das bedeuten würde. Und deswegen fragte er, Vater, gibt es einen anderen Weg? Er wollte kein anderes Ziel. Jesus war selber klar, deswegen ist er gekommen. Ich bin gekommen, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele, aber vielleicht gibt es einen anderen Weg zu diesem Ziel. Aber den gab es nicht. Und seine Liebe rief aus, ich muss diesen Kelch bis zum letzten bitteren Tropfen trinken, damit ich die Sünde besiege und die Menschen befreie. Dein Wille geschehe. Und wie kostbar das Opfer von Jesus war, das wird auch im Vergleich zu den Unmengen an Opfertieren deutlich, die im Alten Testament geopfert wurden. Ich meine, was für eine Materialschlacht. Wir haben das gerade gelesen hier. Und stellt euch das vor, jetzt Zeitmaschine. Ihr seid bei der Einweihung dabei. Manchmal denkt man ja, Mensch, da wäre ich gerne mal dabei gewesen. Da war immer so die Herrlichkeit und die Wolke und so weiter. Jetzt stellt euch vor, und manchmal haben wir auch so eine Vorstellung von dem Priester. Das muss ein super Job gewesen. Die hatten immer so schöne Kleider, so schön weiß und so strahlend. Ja, die waren nicht mehr lange weiß. 22.000 Rinder und 120.000 Schafe. Das war eine unglaubliche Blut- und Materialschlacht. Die haben sprichwörtlich im Blut gestanden, die Priester. Und die sahen wahrscheinlich rot aus hinterher und nicht mehr weiß. Manchmal wäre vielleicht gut so eine 4D-Bibel irgendwie, wo man auch so Geruch noch hat. Und das noch so richtig vor Augen hat. Was für eine andere Vorstellung, manchmal wie romantisch wir die Bibel lesen können und auch solche Bibelstellen. Irgendwie so, ach, wie ist das schön. Ja, da war schon eine Einweihung und haben sie ein Fest. Und das war einfach nur grusig. Auch Schweizerdeutsch. Greenpeace wäre hier nicht amused gewesen. Alle Tierfreunde, die hätten gesagt, so meine Güte, zu dem Gott wollen wir irgendwie nicht gehören. Er so die Tiere da einfach abschlachtet. Aber was sollte damit zum Ausdruck gebracht werden? Gott wollte den Israeliten dadurch aufzeigen, wie teuer die Sünde ist. Und wie zerstörerisch sie ist, wie eklig Sünde ist. Und das heißt, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Der Gott, der am Anfang gesagt hat, es werde Licht, der konnte nicht einfach sprechen und sagen, es werde Vergebung. Das funktioniert so nicht. Irgendjemand muss immer den Preis bezahlen. Entweder ich bezahle den Preis oder Gott bezahlt den Preis. Und Gott hat den Preis bezahlt. Und genau das wollte Gott seinem Volk beibringen. Dieses Bild sollte in ihre Erinnerung sich einbrennen, um das wahre und einzige Lamm Gottes umso mehr wertzuschätzen. Denn trotz dieser Unmengen an Opfertieren konnte das Problem der Sünde auf Dauer nicht beseitigt werden, heißt es im Hebräerbrief. Blut von Stieren und Böcken kann menschliche Sünde nicht wirklich wegnehmen. Sie können nur symbolisch reinigen und dienen als Hinweis auf das wahre und vollkommene Opfer. So heißt es in Hebräer 10, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da und verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Ist das nicht fantastisch? Hier wird so die Betonung drauf gelegt. Es ist nur ein Opfer wirklich nötig gewesen. Das von dem vollkommenen Sohn Gottes, der wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich ist und der sich für dich und mich geopfert hat. Und seitdem ist kein anderes Opfer mehr nötig. Ist auch gar nicht möglich, aber es ist auch nicht nötig. Und das ist so Good News, Leute. Das zweite Möbelstück, dieses Meer, was steckt dahinter, was symbolisiert das? Ich glaube, es symbolisiert, wie gesagt, zusammen mit dem Opfer, mit der Sündenvergebung, dem Zorn, der abgewendet wird, bedeutet es auch die Wiedergeburt. Und zwar heißt es in Titus 3, Vers 5, durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Also hier wird auch dieses Symbol des Wassers benutzt, um unsere Wiedergeburt zu umschreiben. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Und gleichzeitig ist es auch ein Symbol natürlich für die Taufe, die natürlich logischerweise auch mit Wasser zu tun hat. Apostelgeschichte 22, da erzählt Paulus seine eigene Story, wie er zum Glauben gekommen ist und wie der Hananias zu ihm kam und ihn dann noch heilte und seine Blindheit wurde weggetan. Und dann sagt er, und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Also hier ist auch davon die Rede, dass die Sünden abgewaschen werden. Und diese Stelle, die klingt fast so, als würde die Taufe die Sünden abwaschen. Aber ich glaube, es gehört einfach so inhaltlich zusammen, diese Wiedergeburt und das, was innerlich passiert ist, dass wir neues Leben bekommen, dass wir von Neuem geboren werden und die Wassertaufe als äußeres Zeichen dafür, dass man sagen kann, okay, lass deine Sünden abwaschen, indem du dich taufen lässt. Und ich persönlich wünschte mir, dass wir als Christen auch die Wassertaufe ganz neu für uns entdecken und die Wichtigkeit. Mir macht es manchmal Not, wenn Christen einfach in so einer leichtfertigen Haltung dann irgendwie verschiedene Argumente hervorbringen und dann einfach sagen, ach du, weißt du, ich warte noch ein bisschen, ich habe so einen Griechenlandurlaub geplant, ich möchte das gerne bei Sonnenuntergang machen. Oder ich fahre nach Israel und da im Jordan, das ist so wirklich biblisch. Und ich wünschte mir viel mehr, die halt, und natürlich ist da nichts dagegen einzuwenden, dass man, wenn man sich schon taufen lässt, dass es auch ein schönes Szenario ist. Aber ist nicht Gehorsam wichtiger als irgendwie ein romantischer Sonnenuntergang? Ich persönlich, würde, wenn ich hier an eurer Stelle sitzen würde und wäre noch nicht im Wasser getauft, ich würde diese Freizeit nicht verlassen, ohne mich taufen zu lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das so handelt hier, aber ich hätte da nichts dagegen, wenn auch hier zu Paulus gesagt, was zögerst du noch? Mach nicht lange rum, Paulus, komm, lass dich taufen, bringe äußerlich zum Ausdruck, dass du zu ihm gehörst. Das ist das erste Gebot, was Jesus gegeben hat an seine Jünger. Wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Und in manchen Kreisen wird auch die Taufe nur so als Symbol heruntergestuft. Ich glaube schon, sie ist ein Symbol, natürlich in erster Linie. Aber es steckt noch ein Geheimnis dahinter. Es ist irgendwie etwas, was ich auch nicht genau erklären kann, aber hier kommen Himmel und Erde zusammen in diesem Augenblick. Da ist eine Kraft, die dahinter steckt. Manche Christen kommen nicht weiter, bis sie wirklich diesen Schritt getan haben und sich im Wasser haben taufen lassen. Oder auch diese Haltung wünsche ich mir von diesem Kämmerer. Kennt die Story aus Apostelgeschichte, wo dann Philippus dazukommt in dem Wagen und so weiter und der, hey, was liest du da? Ja, ich sage, hier wurde geschlachtet, ich checke überhaupt nicht durch. Kannst du mir helfen? Und dann plötzlich, und wir wissen, wie er evangelisiert hat, wie er das Evangelium erklärt hat, war auch die Taufe mit drin. Denn plötzlich sagt er, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Und diese Frage möchte ich jedem mitgeben, auch in meiner Church oder überall, was hindert dich, getauft zu werden? Und tu es nicht, weil es irgendein Preacher gesagt hat, tu es nicht, weil nur die Leiterschaft es sagt, sondern tu es aus Gehorsam, aus Liebe deinem Herrn gegenüber. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und warum würde ein Nachfolger Jesus diesen Schritt nicht gehen wollen? Also ich glaube, dieses Wasser symbolisiert die Wiedergeburt, sie symbolisiert die Taufe und sie symbolisiert auch die Heiligung. Erinnert euch an die Szene, als Jesus einen Tag vor seinem Tod, in der Nacht vor seinem Tod, mit seinen Jüngern zusammen war. Und dann schürzt er sich um, nimmt diese Schürze und die Jünger dachten schon alles, hey, was machst du jetzt? Und dann nimmt er ein Wassergefäß da und dann wäscht er ihre Füße. Und das war damals der absolute, ich glaube, wir können das gar nicht nachempfinden, was das für ein Crunch da gegeben hat in ihrer Vorstellung. Das war die Aufgabe der Sklaven, die das vorher gemacht haben. Aus irgendwelchen Gründen wurde das nicht gemacht. Und jetzt kommt der Rabbi, der Herr und Meister, und er macht diesen demütigen Job. Und dann kommt er zu Petrus und wir können uns ja immer verlassen auf Petrus, dass er immer irgendwie irgendwas raushaut, ja. Hat immer das irgendwie ausgesprochen, was er gerade gedacht hat. Völlig egal, ob es irgendwie Banane war. Manchmal lag er richtig. In einem Moment hat er noch gesagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und er hatte wahrscheinlich schon innerlich gehofft, dass jetzt irgendwie so eine Fanfare so, alles super. Und Jesus holt ihn auch da wieder so ein bisschen runter, so mit dem Luftballon. So. Er hat gesagt, okay, Petrus, super, erst rein. Ha. Ey, hast den Alpha-Kurs bestanden. Nur, diese Einsicht, die hast du nicht selber, nicht auf deinem Mist gewachsen, sondern das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Und er so, oho, oho. So, und dann ein paar Verse später, dann heißt es dann plötzlich, der gerade noch gesagt hat, du bist der Sohn Gottes, ein paar Verse später sagt er, Jesus will zum Kreuz gehen, sagen, Jesus, bloß nicht, hör auf, so red nicht so ein Quatsch, mal leise, komm hier, ein bisschen an die Seite. Und so. Und Jesus sagt zu ihm, tritt hinter mich, Satan. Also, Der wusste schon, was es bedeutet, in so ein kleines Wechselbad der Gefühle zu kommen. Und hier, Jesus kommt zu ihm und was sagt er sofort? Niemals, not in this lifetime. Niemals wirst du mir die Füße waschen. Und es war irgendwie so was in ihm drinne, so nach dem Motto, der Meister, der jetzt diese demütigende Handlung an ihm ausführt. Und dann sagt Jesus zu ihm, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Teil an mir. Und Petrus sofort umgeswitcht, gesagt, okay. Dann das volle Programm, Wasch mit Unterbodenschutz, Versiegelung, das ganze Programm. Und Jesus muss ihn da auch wieder zurückfragen und sagen, okay, so ist es auch nicht. Du bist schon rein. Also Petrus so, ah ja. Und Jesus bringt hier den Unterschied und sagt, wer einen Vollbart genommen hat, der ist schon rein. Es müssen nur die Füße gewaschen werden. Und ich glaube, was damit gemeint ist, dass wir an anderer Stelle, Johannes 15 sagt er auch, ihr seid schon rein um des Wortes willen, was ich zu euch gesprochen habe. Wenn wir jetzt von Neuem geboren werden, durch die Taufe unsere Sünden abgewaschen sind, das ist das Vollbad. Unsere Füße sind ist das der Bereich, die immer wieder die Welt berühren. Und ich glaube, das steckt diese Symbolik dahinter. Jesus sagt, ihr müsst nicht ständig von Neuem voll gewaschen werden, ihr habt grundsätzlich Vergebung eurer Schuld, aber ihr kommt immer wieder mit dieser Welt in Berührung und ihr werdet immer wieder verschmutzt werden und ich möchte immer wieder eure Sünden vergeben und das möchte auch, und danach sagt Jesus dann, was ich euch getan habe, das tut ihr einander auch. Und das heißt, bedeutet für uns als Church, wir sind aufgerufen, einander zu vergeben und die Füße zu waschen in dieser Symbolik. Ich glaube nicht, dass Jesus hier in erster Linie sagt, wir sollen ständig ihm die Leute die Füße waschen, sondern er sagt, wir sollen uns vergeben. Wir sollen dem anderen loslassen, aus dem Gefängnis unseres Herzens herauslassen. Vergebung ist absolut zentral und ist das erste Vitalzeichen eines Menschen, der von Neuem geboren wurde. Okay. Interessant ist, in 1. Johannes 5, Vers 6 steht eine Stelle, da sagt Johannes, dieser, nämlich Jesus, ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Ich glaube, das sind genau diese beiden Elemente gemeint aus dem Tempel. Wasser, dieses Bad, das Meer, und Blut, das ist dieser Opferaltar. Durch Wasser und Blut. Jesus Christus nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Das heißt, wir brauchen durch den Geist Gottes eine Offenbarung von dem, was wirklich die Wiedergeburt bedeutet. Und mir ist völlig klar, dass die meisten hier von Neuem geboren sind. Und trotzdem erlebe ich und beobachte ich, dass bei vielen Christen einfach ein mangelndes Verständnis ist. Oder ich bin schon seit Jahren eigentlich betrübt darüber, wie gering so dieses, unsere Bekehrung, dass es so wenig Substanz hat oftmals. Und ich wünschte mir auch, da sind wir wieder bei dieser Thematik, dieser Erweckung, dass Gott hier ein neues Verständnis und eine neue Kraft freisetzt. Von Menschen, die nicht, ich glaube, manche Sachen sind selbst verschuldet, sind selbst eigengemacht, diese Problematik. Weil wir diese Bekehrung praktisch heruntergeholt haben auf eine pure irgendwie Entscheidung, und dass man zur richtigen Zeit einfach nur die Hand hebt. Ihr kennt so diese Veranstaltung, wo dann einfach die Musik stimmt und so, und diese schöne Dynamik. Und dann hat noch jemand mitgebracht, und dann sagt man irgendwie, okay, jetzt schließen wir alle unsere Augen, und dann hebt man die Hand, und die Leute wissen noch gar nicht, wofür die Hand, oder sie wissen nicht, kriege ich ein Eis oder? Und dann wird man, und dann steht man auf, und dann steht man auf, und dann man weiß am Anfang gar nicht, wozu man sich jetzt überhaupt committet hier. Und dann ist man aufgestanden, und dann kommt noch bitte nach vorne, und dann wird sehr schnell gesagt, oh, wir haben jetzt jemanden, der hat neu zum Glauben gekommen, ist ein neues Kind Gottes, begrüßt bitte eure Geschwister, all bloß. Und es wird zu schnell, wir drücken da manche Leute zu schnell irgendwo rein, wo Gott noch gar nicht so gezogen hat. Mein Punkt ist einfach der, die Wiedergeburt ist eines der wichtigsten und zentralsten Wunder, die jemals geschehen können. Und wir dürfen das nicht so verwässern und herabholen auf irgendwie so eine Entscheidung, wo man sich einfach, gut, ich probiere das auch mal aus. Ja? Und mal gucken. Und natürlich, es ist ein Weg, es ist ein Prozess. Und ich möchte einfach uns dafür erwärmen, dass wir das wieder den richtigen biblischen Platz geben. Und dass wir ansonsten, hast du wirklich Leute, die hast du nach 40, 50 Jahren noch irgendwie in der Seelsorge sitzen, und man hilft denen dann noch irgendwie, und irgendwann kommt dann raus, die waren nie von Neuem geboren. Es war eine pure Entscheidung, irgendwie mal für irgendwas, oder sich wegen dem Partner hat man sich dann zu entschlossen, und sagt, gut, ich komme doch einfach mit, ich mach's halt. Und das ist auch etwas, was in Erweckungen oder wenn Gott da wieder diese Flamme aufdreht, verstärkt geschieht, dass diese Grundlagen wieder eine neue Wichtigkeit bekommen und auch wieder klarer gesehen werden. Timothy Keller bringt das Evangelium sehr gut für mich auf den Punkt. Er sagt, das Evangelium sagt, wir sind sündiger und beschädigter, als wir jemals befürchtet haben. Doch gleichzeitig sind wir geliebter und gewollter, als wir jemals zu hoffen gewagt haben. Leute, das sind die beiden Seiten dieses Kreuzes. Am Kreuz lernen wir beides. The bad news and the good news. Und der Trick ist der, je mehr du die bad news verstehst, umso mehr und begeisterter wirst du über die Good News sein. Manche Christen wissen gar nicht, sie sagen wohl schon irgendwie, ja gut, ja, klar war ich nicht ohne Fehler und so weiter. Aber so richtig in der Tiefe zu verstehen, dass es nötig war, dass jemand dort den Zorn Gottes für dich abfängt. Und das wünsche ich mir für jeden, für mich persönlich und für jeden, der hier sitzt, dass wir erst nochmal die Bad News in ihrer richtigen Auswirkung verstehen, in der Tiefe. Und umso mehr werden wir die Liebe und Annahme Gottes danach erfahren. Jemand hat es so ausgedrückt und gesagt, erst wenn die Sünde bitter schmeckt, wird Jesu Gnade als süß erlebt. Und ich glaube, das ist schon eine Erweckung, wenn wir hier in eine neue Dimension hineinkommen. Nicht irgendwie Kreuz plus und irgendwie jetzt bewegen wir uns da weiter in andere Dimensionen, sondern ich glaube, ein Christ sollte sich niemals vom Kreuz wegbewegen, sondern immer nur in eine tiefere Offenbarung vom Kreuz. Und wir erleben, wie verloren wir wirklich waren. Und Gott kann auch schlimme Umstände in unserem Leben, Schicksalsschläge und so weiter, oder dass wir an unsere Grenzen kommen, benutzen, um uns diese Lektion beizubringen. Dass wir erkennen, dass wir wirklich einen Retter brauchten. und dann, dass wir dadurch erleben, wie geliebt wir wirklich sind von Jesus. Martin Lloyd-Jones sagt, vor einer Erweckung entdeckt die Gemeinde die großen und herrlichen zentralen Wahrheiten der Schrift wieder. Und deswegen gibt es da nicht jetzt irgendwie die wahnsinnig neuen Offenbarungen, sondern einfach das, was schon da ist. Aber das leuchtet plötzlich neu auf. Es kommt eine neue Klarheit und eine neue Leidenschaft in unser Leben. Zum Schluss noch das an einem Beispiel von John Wesley. Etwas. Hier haben wir John Wesley. Die sahen richtig knackig aus, die Jungs früher. Ist halt auch schon ein bisschen her. Ich habe mir auch mal überlegt, so eine Perücke anzulegen, aber John Wesley und sein Bruder Charles, das waren auch so interessante Vögel. 1728 wurde der als Priester geweiht. Okay? Und die haben damals schon so einen heiligen Club gehabt, die haben sich richtig Mühe gegeben mit Fasten und die haben gebetet und die haben einfach versucht, gut zu sein, gegenseitig da motiviert. Sie bemühten sich darum durch fromme Werke und Selbstdisziplin. Und dann sind sie nach Georgia in Amerika rüber mit dem Zug, hätte ich beinahe gesagt, mit dem Schiff. Und was dann passierte war, dass es ein Sturm aufkam. Und es waren auf dem Schiff waren auch einige aus Herrenhut. Ihr kennt diese Bewegung um Zinzendorf. Und Wesley hat plötzlich gemerkt, dass er total Schiss in der Hose hatte. Und er hat die anderen beobachtet, die Herrenhuter, die irgendwie entspannter waren. Und dann hat er einfach für sich so eins und eins zusammengezählt und gesagt, ja, irgendwie haben die was, was ich nicht habe. Und er drückt das folgendermaßen aus. Ich ging nach Amerika, um die Indianer zu bekehren. Aber oh weh, wer wird mich bekehren? Wer oder was wird mich erretten von diesem bösen Herzen, in dem so viel Schlechtes steckt? Ich besitze einen netten Schönwetterglauben. Ich kann gut über ihn reden und ihn auch bewahren, solange keine Gefahr droht. Aber lasst den Tod mir nur ins Angesicht blicken, dann gerät mein Geist sofort ins Wanken. Ich kann auch nicht wirklich sagen, Sterben ist mein Gewinn. Und das ist absolut für mich faszinierend. Da ist ein Pastor, der eingeweiht wurde, und er war noch nicht mal gläubig. Kam selber an den Punkt, wo er irgendwann gecheckt hat, ich bin überhaupt nicht errettet, ich habe einen schönen Wetterglauben. Wenn alles gut läuft, dann ist prima. Und da sind andere, die irgendwie da mehr von erleben. Und dann ging es weiter, dass er sich dann getroffen hat in einem, das war im Mai 1738, und er sagt selber, am Abend ging ich sehr widerwillig zu einer Gemeinschaft in der Aldersgate Street, wo jemand Luthers Vorrede zum Römerbrief vorlas. Also das waren noch ganz andere Gottesdienste. Okay, da kamst du rein und die Dynamik eines Predigers war, die haben die Vorrede gelesen von Luthers Auslegung zum Römerbrief. Hammer spannend, oder? Wenn das keine Erweckung bringt, dann weiß ich auch nicht. Aber pass mal auf, was geschehen ist. Das sind ganz berühmte Worte, die dann John Wesley selber erlebt hat. Kurz nach 9:15, als er gerade die Veränderung beschrieb, die Gott im Herzen bewirkt durch den Glauben an Christus, spürte ich, dass eine eigenartige Wärme mein Herz erfüllte. Ich spürte, dass ich im Hinblick auf meine Errettung Christus vertraute. Christus allein. Und mir wurde die Gewissheit gegeben, dass er meine Sünden weggenommen hatte, sogar meine, und mich vom Gesetz der Sünde und des Todes erlöst hatte. Das war seine Bekehrung. Und das ist heute in die Geschichte eingegangen, dieser Satz. Und mein Herz, oh, strangely warmed. Und es ist einfach genial zu erleben, wie dieser Mann danach eine komplette Veränderung erlebt hat. Für sich persönlich, aber auch in seinem Dienst. Und ich glaube, es geht nicht in erster Linie um dieses Manifestation. Es gibt viele Christen, die sind auch ganz klar gläubig, aber die haben jetzt, ihr Herz wurde nicht strangely warmed. Ja, es geht nicht um das Spektakuläre, es geht aber darum, dass wir von A nach B kommen. Ich habe gerade im Gespräch vorhin mit jemandem gesagt, wenn der Äquator irgendwie so eine Linie ist, so eine gedachte Imaginäre, du fliegst mit dem Flugzeug drüber, ist es völlig wurscht, ob das Flugzeug dann wackelt, wenn du über dem Äquator bist. Es geht aber darum, dass du über dem Äquator bist, dass du auf der anderen Seite bist. und dass du wirklich überzeugt bist und weißt, dass du das Kind Gottes bist, dass deine Sünden vergeben sind, dass du eine Offenbarung hast davon, dass das Kreuz dir sagt, ja, es stand schlimmer um mich, als ich befürchtet habe, aber ich bin auch geliebter, als ich mir hoffen konnte. Und die letzte, das muss ich euch auch noch vorlesen. Dann gab es noch eine geschichtsträchtige ein Treffen am Neujahrstag 1739. Das war dann wieder in England und da kam Whitfield dazu. Die waren befreundet damals, der kurz zuvor aus Georgia zurückgekehrt war. Sowie Ingham und 60 weitere Personen bei den Wesley-Brüdern haben sich getroffen, um ein Liebesmahl zu feiern, wie John es bei den Herrenhutern miterlebt hat. Der ist da vorher hingereist und hat gesagt, okay, das muss ich mir angucken. Und da hat er etwas erlebt von dieser Gemeinschaft, von dem, wie es in der Bibel berichtet wird. Um Mitternacht waren wir vor Gott versammelt und beteten. Sie blieben so vor Gott und suchten von ganzem Herzen Gottes Willen und Führung für ihr Leben in Erfahrung zu bringen. Gegen 3 Uhr morgens begannen ungewöhnliche Dinge durch die Kraft Gottes zu geschehen. Alle Anwesenden fielen zu Boden und begannen vor Freude zu weinen und zu schreien. Dann brach es aus ihnen wie mit einer Stimme hervor: Wir preisen dich, o Gott, wir ehren dich als den Herrn. Sie spürten, wie sie von einer Woge des Mitgefühls eingehüllt wurden. Sie spürten große Liebe und Erbarmen für die Verlorenen und fühlten sich gedrängt, ihr Leben ganz neu in den Dienst des Evangeliums zu stellen. Whitfield bestätigte, dass die Kraft Gottes sich zu diesem Zeitpunkt offenbarte und schrieb: Es war wirklich ein Pfingsten. Manchmal wurden ganze Nächte im Gebet verbracht, häufig waren wir erfüllt wie mit neuem Wein und ich habe viele gesehen, die von der Gegenwart Gottes so überwältigt waren, dass sie riefen, sollte Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde wohnen? Wie ehrfurchtgebietend ist doch dieser Ort, dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Ich glaube, das hätte er sich vorher nicht träumen können, dass so etwas geschehen kann. Das war auch eine Situation, die genau in diese Serie hineinpasst. Die Herrlichkeit Gottes erfüllte das Haus Gottes. Und danach hat Gott diese Männer gebraucht, um Tausende zu erreichen, um eine ganze Nation auf den Kopf zu stellen. Und da sind auch komische Phänomene passiert. Und ich glaube, aber diese Männer, die stehen jetzt nicht gerade in der Gefahr, dass man sie als charismatische Überhüpfer irgendwie bezeichnen würde, sondern die sind einfach, da haben die Früchte noch bis heute Bestand. Und die haben etwas erlebt, wo Gott gekommen ist, wo diese Wolke der Herrlichkeit auf sie gekommen ist. Ich glaube, dieses Waschbecken und dieser Brandopferaltar zusammen sind die Symbolik und das Erste, was uns in diesem Tempel begegnet, die absolute Grundlage, dass wir eine echte Begegnung mit Jesus gehabt haben, dass wir von Neuem geboren sind, dass wir dieses Wunder erlebt haben. Manche Christen sagen, ich habe noch nie ein Wunder gesehen, noch nie ein Wunder erlebt. Wenn du Christ bist, dann hast du das größte Wunder schon erlebt. Selbst wenn du nicht mehr was erleben würdest, du bist, wie John Newton es ausdrückt in diesem Lied, I once was blind, but now I see. Deine geistlichen Augen wurden geöffnet. Du bist versetzt vom Bereich der Sünde und des Todes hinein in das Reich des Sohnes. Du bist zu einem Kind Gottes geworden. Und ich möchte jeden hier ermutigen, immer wieder dankbar zu sein für dieses große Wunder. Und wenn es jemanden gibt, der sich nicht ganz sicher ist an diesem Punkt und vielleicht auch, wo du merkst, Mensch, ich habe auch vielleicht nur so einen schönen Wetterglauben wie der Wesley. Ich bin nicht überzeugt, dass ich sagen kann, sterben ist mein Gewinn. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du einfach immer wieder zu Gott kommst und dieses Wunder suchst, diese Wiedergeburt. Das können wir nicht, es liegt nicht einfach an unserer Verfügungsgewalt und es reicht nicht einfach mal an der richtigen Stelle irgendwo die Hand gehoben zu haben, sondern es muss dieses Wunder stattgefunden haben, dass Gott spricht, wie es in 2. Korinther ausgedrückt wird, der Gott, der am Anfang gesagt hat, es werde Licht, der ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, hat Licht angemacht, damit wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi erkennen können. Und das muss geschehen sein. dass du eine Liebe hast zu Jesus, dass du ein Verlangen hast, zu ihm zu kommen, nicht nur intellektuell theologische Wahrheiten zustimmst, sondern einfach ein Verlangen hast nach mehr von ihm, eine Liebe zu ihm, eine Willigkeit, ihm zu gehorchen. Das heißt nicht, dass du perfekt sein musst, das heißt nicht, dass du nie wieder sündigen wirst, aber es heißt, du hast ein neues Sichtbild, du hast eine neue, dein Sinn wurde verändert und du siehst in Jesus den größten Schatz, den es in diesem Universum gibt. Und wir gehen gleich noch in unsere Zeit des Worships und ich möchte jeden einladen, dass du dich selber einfach in dieser Zeit auch öffnest ganz neu, dass du deine Antennen ausfährst, dass wir auch hören füreinander, wenn es prophetische Eindrücke gibt, wenn Gott uns anspricht, dass wir das zusammentragen, dass wir hören von dem, was Gott tun möchte. Und ich glaube, dass er auch von einigen einfach gewisse Hindernisse aus dem Weg räumen möchte, die vielleicht im Wege stehen zu einer persönlichen Erweckung, zu einem persönlichen Durchbruch, ob es jetzt in diesem Bereich ist, wirklich der Wiedergeburt oder der Wassertaufe oder sehr oft eben, dass du auch eine Unvergebenheit in deinem Herzen behältst. Sehr oft ein Punkt, dass Christen doch irgendwie nicht von Herzen anderen vergeben haben. Das ist der Punkt, den Jesus sagt in Matthäus 18, wo er sagt, hier sind Trillionen von Euros vergeben worden. Die ganz natürliche Reaktion ist, wenn du Gnade empfangen hast, dass du Gnade weitergibst. Und wenn du das nicht tust, dann kommt etwas, gerät etwas ins Stocken und du kommst nicht richtig weiter. Amen. Dann lass uns in diese Zeit noch gehen und ich glaube auch im Anschluss wird es noch Möglichkeit geben, dass wir füreinander beten und segnen und so uns gegenseitig zu mehr von Gott verhelfen.